Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Die Templer, einem wiederentdeckten Roman von Ernst Sommer und zu Beginn mit Americanic, Berichte aus einer sinkenden Gesellschaft von Thomas Frank. Ein Drittel der Amerikaner kann sich vorstellen, dass in den nächsten 5 Jahren ein Bürgerkrieg ausbricht. So schreibt es die US-Korrespondentin der Zeit, Kerstin Kohlenberg, und beruft sich dabei sowohl auf Umfrageergebnisse wie auch auf ihre eigene Beobachtung. Dazu passend sind nun erschienen Americanic, Berichte aus einer sinkenden Gesellschaft von Thomas Frank, Essays geschrieben zwischen 2008 und 2018, und gelesen hat sie Brigitte Neumann.
Es wäre schön, könnte man zu diesem Buch greifen wie ein Ertrinkender zur rettenden Planke. Nicht umsonst heißt es Americanic, ein für diesen Titel eigens geschaffenes Mischwort aus America und Titanic. Auf dem Cover prangt das untergehende Schiff. Fühlen wir uns nicht gerade fast alle wie Passagiere auf einem untergehenden Dampfer namens der Westen, der sich in seine Einzelteile auflöst? Das Bedürfnis nach Erklärung, Einordnung, Deutung ist jedenfalls riesig, und Thomas Frank, Historiker und politischer Journalist, bietet genau dies in seinen Essays an. Sie handeln, um nur ein paar Beispiele zu nennen, von der neuen Rolle der Künstler als Standortveredler, von der Bankenkrise als Folge eines schwachen Staates, von diversen TV-Serien, die ihr Publikum in eine zynische Weltsicht einüben. Seine Sammlung von Artikeln mit dem Untertitel »Berichte aus einer sinkenden Gesellschaft« stellt im Kern immer wieder die gleiche Frage: Was ist los mit Amerika, mit einem Amerika, das Trump zum Präsidenten wählte? Und was machen die Demokraten falsch, wo sie doch Leute mit besseren Abschlüssen von besseren Universitäten zur Wahl stellen, wo sie doch angeblich moralisch auf der richtigen Seite sind und sich, anders als Trump, sogar staatsmännisch benehmen können? Thomas Frank, der nicht nur in dem Essay »Bernie wär's gewesen« kein Geheimnis aus seiner Sympathie für den parteiinternen Konkurrenten Hillary Clintons, Bernie Sanders, macht, ist Materialist. Er hat den Blick vor allen Dingen auf die ökonomischen Tatsachen gerichtet. Seine Sicht wirkt da entlarvend, wo viel Schaumschlägerei betrieben wird, wie in der Beraterindustrie. Franks amüsant zu lesender Artikel »Auf nach Heureka« enttarnt die Branche. Aber weil er fast ausschließlich Geld als Indikator für Macht betrachtet, gerät Frank das andere vielfach aus dem Blick. Ja, die Trump-Wähler haben gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen votiert, aber sie haben dafür etwas bekommen, was ihnen wichtig scheint. Thomas Frank in einem Artikel für Harper's Bazaar letztes Jahr mit dem Titel »America Made Great Again«:
Historisch betrachtet wird die konservative Bewegung von den Mächtigen der Gesellschaft organisiert und finanziert. Politisch gesehen strebt sie Steuersenkungen und einen schlanken Staat an, also genau das, wovon eben jene Vermögenden an der Spitze profitieren. In ihrer Selbstwahrnehmung sieht sich die konservative Bewegung allerdings eher als mahnende Stimme der Vergessenen der Gesellschaft, die wahren Amerikaner, die für ihre Treue zum Land mit Herablassung und Verfolgung gestraft werden.
Und wer, um in diesem Bild zu bleiben, straft sie, die wahren Amerikaner? Antwort: die linken Eliten. Manchmal nennt Frank sie auch Elite der Professionalisten. Dazu gehören Akademiker in angesehener Stellung, unter anderem Journalisten, Politiker und Bürgerrechtler. Der ganze Stolz der Demokraten, die, so Frank, nicht mehr daran interessiert seien, den kleinen Mann, die kleine Frau zu vertreten. Die sich im Kampf für Diversität, Minderheitenrechte und sexuelle Besonderheiten verzettelten und vergessen hätten, wie wichtig Arbeitsrecht, Erbschaftssteuer und die Gewerkschaften seien. Kurzum, die Demokraten seien schuld am Rechtsruck in den USA, denn sie hätten vergessen, wozu sie da seien.
Sie identifizierten sich mit der Globalisierung, mit Freihandelsabkommen, mit der boomenden IT-Branche des Silicon Valley und traten als die überzeugten Vertreter dieser triumphal erfolgreichen Wirtschaftsordnung vor die Wähler.
Vielleicht setzen die Demokraten wirklich die falsche Agenda, aber was Thomas Frank nicht sieht, auch wenn die Demokraten die soziale Frage wieder besser im Blick hätten, es würde wahrscheinlich wenig helfen, denn mittlerweile haben wir im Westen eine Krise der repräsentativen Demokratie, eine Systemkrise, bei, in Deutschland wenigstens, wirtschaftlicher Stabilität, funktionierendem sozialem Netz und funktionierenden Institutionen. Zu dieser Krise trägt auch die Brutalisierung der öffentlichen Rede bei, deren dramatische Konsequenzen Thomas Frank nicht erkennt. Sonst würde er die Schwäche der amerikanischen Demokraten in einem ursprünglich für den britischen Guardian geschriebenen Artikel nicht auch folgendermaßen begründen.
Vielleicht liegt das daran, dass demokratische Führer sich nicht dazu durchringen können, auch einmal einen ungehobelten und plumpen Ton anzuschlagen, wenn es die Situation erfordert. Vielleicht liegt es daran, dass die demokratische Parteiführung sich seit nunmehr 40 Jahren im Krieg mit ihrem eigenen linken Flügel befindet und partout nicht populistisch werden will, auch wenn die Rechte populistisch in die Vollen greift.
Und Thomas Frank macht gleich vor, wie es geht, von links zu pöbeln. Banker nennt er raffgierige, räudige Raubritter. Sie seien überbezahlte Verbrecher, denen man die Meinung geigen sollte. Auch darf die Bemerkung nicht fehlen, dass Trump in der britischen Umgangssprache ein Wort für Furz ist. Diese Sprache so kurz vor dem Fausthieb degradiert allerdings weniger den Attackierten, sondern eher den, der sie benutzt. Thomas Franks Berichte aus einer sinkenden Gesellschaft nehmen in einem manchmal pointierten, meist aber sehr sachlichen Essay-Stil den von ihm behaupteten linken Elitismus als Ursache des Machtverlusts der amerikanischen Demokraten aufs Korn. Auch wenn manches davon zutreffen mag, seine Analyse lässt vollkommen außer Acht, dass Demokratien aus ganz anderen Gründen auch von ihren Bürgern beschädigt und zerstört werden können. Das Gute an dem Buch, es bringt einen in Wallung. Man hat sofort Lust, mit Thomas Frank in eine Debatte einzusteigen. Das weniger Gute, die Denklücken, vulgo Scheuklappen des Autors.
Brigitte Neumann über Thomas Frank, Americanic, Berichte aus einer sinkenden Gesellschaft aus dem Englischen von Gabriele Gockel und Thomas Wollermann, Kunstmann Verlag, 304 Seiten, 24 Euro. Und von der Gegenwart gehen wir nun ins Mittelalter, wir gehen zum Templerorden. Die Templer haben Generationen von Schriftstellern in ihren Bann gezogen, von Lessing, Walter Scott bis hin zu Umberto Eco und Wolfgang Holbein. Von deren Büchern hebt sich Ernst Sommer mit seinem historischen Roman Die Templer ab, der ein sorgsam recherchiertes, bis heute gültiges Zeitbild liefert. Hören Sie nun eine Besprechung von Michael Köhler.
Dies ist kein Splatter-Movie in Buchform über mordende Ritter oder die SS des Mittelalters. Alles, was wir an populärkulturellen Bearbeitungen über den Orden, dessen angeblichen Geheimpraktiken und seinen blutrünstigen Feldzug im Zeichen des Kreuzes zu wissen meinen, das straft Ernst Sommer in diesem Roman mit historischer Präzision. Theologen und Archäologen sind gut beraten, Thomas Manns Josephs Roman über das Alte Testament zu lesen, der, nach Ernst Bloch, den Mythos ins Humane überführt. Und nicht nur Mittelalterhistoriker sind gut beraten, diesen Templerroman von Ernst Sommer künftig auf ihre Leselisten zu setzen. Denn er überführt die falsche Mär vom grausamen Templerorden ins Menschliche und historisch Zutreffende. Es ist die Geschichte eines Justizskandals und der Auslöschung einer Bevölkerungsgruppe unter totalitärer Herrschaft. Darin geht es nicht um eine geheime Clique, die Macht an sich reißen will, sondern um eine elitäre Ordensminderheit, die zwischen die Räder von Kirche und Krone gerät, weil sie zu reich und zu machtvoll wurde. Der Göttinger Historiker Frank Rexroth über die historischen Templer.
Sie werden zu Experten für Finanztransaktionen. Sie wissen, wie man das macht, eine große Menge an Pferden zu verschiffen und sind auch deshalb ganz wichtig in einem sehr weltlichen Sinn, nehmen Funktionen ein, die wir vielleicht eher bei Banken oder dergleichen vermuten würden. Sie sind also Experten für Finanztransaktionen, die das Mittelalter kennt.
Wie die Templer eine Art supranationaler Staat im Staate bildete und mit Privilegien der Steuereinnahmen befugt war, stellte am Ende eine Gefahr für die Herrschenden dar. Päpste und Könige mussten diese Fintech-Spezialisten fürchten. Es hat die Templer am Ende buchstäblich den Kopf gekostet. Was Ernst Sommer schon 1935 veröffentlichte, ist nichts anderes als ein historischer Roman über eine verfolgte Gruppe, die der skrupellosen Herrschaft von Thron und Altar gefährlich wurden. Die Verfolgung geht nicht von den Tempelherren aus, sondern von der meuchlerischen Gesellschaft, aus der sie ausscheren. Hier könnte die Besprechung schon enden, weil Ernst Sommers Roman nicht nur ein historischer Roman ist, sondern, 1933 begonnen, ein frühes Zeugnis dafür ist, was passiert, wenn totalitäre Herrschaft um sich greift. Ein Roman über die Verfolgung während der NS-Zeit im Kleide eines historischen Romans aus dem 11. bis 13. Jahrhundert. Der Arco Verlag ist mit der Neuausgabe dem klugen Grundsatz gefolgt: Vor dem Auslegen kommt das Vorlegen. Dieser Roman liegt nun wieder vor. Und er muss künftig gemeinsam mit anderen historischen Romanen, etwa Franz Werfels »Die 40 Tage des Musadak« aus dem Jahr 1933, über den Völkermord an den Armeniern genannt werden. Jerusalem war 1244 gefallen. Die heiligen Stätten besetzt oder zerstört. Die Christen waren aus dem heiligen Land verdrängt worden. Damit beginnt der Roman. Mit Verwüstung und Vertreibung. Mit Fremdherrschaft. Die Tempelherren leben nach der Benediktsregel und haben Armut, Gehorsam und Schutz der Pilger gelobt. Die Aufgabe des Ordens, nämlich das heilige Land wieder zu erobern, kommt bei Ernst Sommer vergleichsweise kurz. Es geht ihm nicht um die Glaubensritter, die bewaffnet zu Felde ziehen, sondern die vor Gericht Gezerrten, die am Ende zu Unrecht Verurteilten.
Die Templer sind selbstverständlich kein mordender Haufen gewesen. Sie standen nicht mit dem Teufel im Bund. Sie haben nicht auf den Kruzifix uriniert und so weiter und so fort, sondern sie waren ein Ritterorden wie andere Orden auch.
Das sagt der Mittelalterhistoriker Frank Rexroth von der Uni Göttingen. Schriftsteller Ernst Sommer geht es um die angefeindeten Sympathieträger. In ganz Europa waren den Templern Reichtümer zugeflossen. Sie erbten Schlösser und Ländereien. Sie stiegen zu einflussreichen Finanzinvestoren und Marktteilnehmern auf.
Die Templer waren in doppelter Hinsicht ein erfolgreicher Orden. Einmal, indem man lange Zeit diese Kombination von Rittergeist, Rittertum und Ordenslebens hergeschätzt hat. Dadurch sind dem Orden in Testamenten und auf anderen Wegen viele Güter von frommen Menschen übertragen worden. Das heißt, der Orden ist gerade paradoxerweise dadurch, dass er Armut versucht hat zu leben, zur willkommenen Andockstation für große Vermögen geworden. So gesehen also ein Opfer seines Erfolgs.
Ernst Sommer lässt aber auch keine Zweifel, dass es sich bei den Tempelherren um einen Orden handelt, der strengsten Gehorsam verlangt. Der Präzeptor spricht zu den Novizen.
Ihr habt bei Gott und Maria, unserer lieben Frauen, gelobt, dem Meister und Konvent euer Leben lang Gehorsam zu leisten. Gehorsam ist blind, sonst ist er kein Gehorsam. Wenn ich befehle, diesen Gekreuzigten mit Füßen zu treten, werdet ihr gehorchen? Ihr werdet gehorchen.
Später wird den Templern das zum Verhängnis. Sie werden der Häresie und Sodomie bezichtigt. Ihnen wird nachgesagt, sie würden sogar auf das Kreuz speien und ihre Begierde an Brüdern stillen. So wird man im Staat gefährliche Rivalen los, durch Denunziation. Seit etwa 1230 gibt es dieses Vorurteil. Weil der Orden auf der anderen Seite des Mittelmeers groß wurde, stand er unter dem Einfluss orientalischer Kräfte, magischer Praktiken, war mit Dämonen im Bunde und Ordensmitglieder küssten Katzen auf den After. Das wurde ihnen alles nachgesagt und konnte mentalitätsgeschichtlich abgerufen werden, erklärt Historiker Rexroth. Der Orden wird 1312 aufgelöst. Und Jakob de Molay, der letzte Großmeister, wird am 18. März 1314, vor gut 705 Jahren, auf dem Scheiterhaufen der Pariser Ile de la Cité verbrannt. König Philipp von Frankreich hatte den Papst dazu gezwungen, der Hinrichtung zuzustimmen. Er hatte gute Gründe. Er war bei den Templern verschuldet. Die hatten ein Jahreseinkommen, das viermal so groß wie das der französischen Krone war.
Von Leopold von Ranke stammt das Wort, das uns in diesem Prozess, Zitat, der kalte Lufthauch der modernen Geschichte, Zitat Ende, zum ersten Mal entgegenschlägt.
Historiker Rexroth erklärt, dass es sich hier um einen Justizskandal handelt, wie es ihn erst wieder in der Neuzeit gibt. Ernst Sommer beschreibt in seinem historischen Roman über die Templer schon 1935, wie ein totalitärer Herrscher ganze Bevölkerungsgruppen entrechtet und zu Zwangsabgaben drängt. Der französische König Philipp, der Schöne, verhängt Steuern auch auf kirchlichen Besitz. Damit wird aber nicht nur Geld abgegeben, sondern insbesondere Macht. Papst Bonifaz muss auf den Peterspfennig aus Rom zugunsten des französischen Königs verzichten. Finanzpolitik war schon damals Machtpolitik. Ernst Sommer schreibt:
Der Papst begann zu erkennen, dass er bei dieser Skrupellosigkeit in der Wahl der Mittel seinem Gegner nicht gewachsen war.
Der Hass zwischen König und Papst, zwischen Staat und Kirche, begann ins Grenzenlose zu wachsen. König Philipp spottet der Verkündigung päpstlicher Allgewalt. Papst Bonifaz bleibt nichts anderes übrig, als König Philipp zu exkommunizieren. Nicht die Tempelherren hatten moralisch gefehlt, sondern die Raubgier und kriminelle Energie Philipps ist das Übel. So liest sich der historische Roman Die Templer über einen mittelalterlichen Stoff auch als Verfolgungsgeschichte und Geschichte willkürlicher Unrechtsverhöre. In seinem klugen Nachwort beschreibt Herausgeber Christoph Haker den Templerroman Ernst Sommers als Chronik eines Justizmordes des Mittelalters und visionären Roman des Widerstands gegen den Totalitarismus. Das klingt ein bisschen nach DDR-Germanistik, ist in der Sache aber richtig. Der Göttinger Historiker Rexroth über die Absicht Philipps von Frankreich, die Templer in einem Schauprozess der Häresie zu überführen.
Im Grunde kann man diesen Prozess, den er dann führt, ab dieser bemerkenswerten Polizeiaktion im Oktober 1307, kann man richtig als einen politischen Prozess begreifen, bei dem sich ein Schuldner seines Gläubigers entledigt.
Die literarischen oder cineastischen Verarbeitungen wie Dan Browns Sakrileg, verfilmt im Da Vinci Code mit Tom Hanks, sie zielen auf die geheimbündische Verschwörung einer obskuren Organisation. Herausgeber Christoph Haker betont, dass unter den lieferbaren belletristischen Titeln keiner sei, der dem Niveau und Anspruch nach Ernst Sommers über 80 Jahre altem Roman Die Templer nahe käme. Das Thema des Romans, Staatswillkür, Zensur, Schauprozesse, Verhöre, Verhaftungen, die Unterordnung des Einzelnen unter Ordensgesetze, wie auch die Verfolgung und Ausrottung bestimmter Bevölkerungsgruppen, ist unverändert aktuell. Hellsichtig hatte Ernst Sommer schon 1933, im Jahr der sogenannten Machtergreifung Hitlers, mit dem Roman begonnen. Der Arco Verlag hat einen bedeutenden Exilschriftsteller damit wieder aufgelegt, beginnt damit seine Werkausgabe und macht Ernst Sommers Werk einem deutschsprachigen Lesepublikum erneut verfügbar. Die Templer ist ein historisch präziser Roman über einen autoritären Staatsapparat, über gewissenlose Despoten, über Scheinprozesse und Menschenverfolgung. Die Parallelen zur NS-Zeit springen in die Augen. Eine Love-Story gibt es da nicht. Die äußeren Ereignisse erlauben keine moderne Introspektion. Sommer beschreibt quasi das technische Vorgehen beim Schuldnachweis der Ketzerei. Inquisitorisch kühl ist daher auch die Sprache. Die Präzision Ernst Sommers ist allerdings auch anstrengend. Die Fülle der Namen und Ereignisse hätte ein Glossar hilfreich gemacht. Für jede künftige Beschäftigung mit Ernst Sommer, mit der Exilliteratur oder dem Templerstoff hat der Arco Verlag eine vorzügliche Studienausgabe bereitgestellt.
Michael Köhler über Ernst Sommer, Die Templer, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Christoph Haker, Arco Verlag Wien, Wuppertal, 296 Seiten, 26 Euro. Am heutigen Abend ab 20.30 Uhr hören Sie in der Lesezeit Matthias Navrat mit seinem neuen Roman Der traurige Gast. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.